Altena im Ahrtal, einer der Orte, der am heftigsten betroffen war, als es vor 5 Jahren nach tagelangem Starkregen zu verheerenden Sturzfluten in der Region kam. Und damit guten Abend und willkommen zu den Tagesthemen live aus Altena. An diesem lauen Sommerabend, an dem die A hier hinter uns wie so ein ruhiges, friedliches Flüsschen dahin plätschert, kann man sich das kaum vorstellen. Aber um sich ein Bild davon zu machen, welche verheerenden Wassermassen hier durch das Tal donnerten damals, muss man sich orientieren, da hinten an der Brücke. Die Straßenlaternen, bis da oben hin etwa, ging das 10 Meter hoch. Die Bäume, die hier in der Böschung standen, die wurden einfach weggerissen. Und hier, wo wir hier stehen, hätte ich in jener Nacht zum 15. Juli 2021 gar nicht stehen können, denn auch hier war alles voller Wasser. 2 Bundesländer waren damals betroffen. 136 Menschen kamen in Rheinland-Pfalz ums Leben, 49 Menschen in Nordrhein-Westfalen. Philipp Wundersee und Michael Eiden blicken auf diese fatale Flutnacht zurück.
Lieber Gott im Himmel, lieber Gott im Himmel.
Wir sind alle obdachlos.
Einfach nur Wahnsinn.
Das Wasser zerstört Häuser, Autos, Heimat. Schuld an der A in Rheinland-Pfalz. Einer der ersten Orte, der von den Wassermassen überrascht wird.
Schuld wird niemals mehr so werden, wie es war. Ist so.
Danach trifft es Dernau, das Dorf an der A. Die Flut kommt mit voller Wucht.
Jetzt hier. Jetzt bricht alles ein. Ich komme ganz Hausstück ein.
Allein aus Dernau sterben 11 Menschen in den Fluten. Auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird der Fluss zur Falle. 69 Einwohner werden die Flutnacht nicht überleben. Die Flut erreicht die Menschen dort, wo sie glauben, geschützt zu sein.
Dann kommt das Wasser und haut die Haustür auf. Meine Freundin ist hier durch die Wohnung geflogen, der Schrank hinterher.
Hagen in Nordrhein-Westfalen. Kleine Flüsse und Bäche treten über, verwandeln sich in reißende Ströme.
Und da standen da Leute mit Kindern am Fenster, mit Säuglingen, haben da gewunken, haben geschrien, dass sie da raus wollen.
Stolberg bei Aachen. Der Fichtbach reißt Geröll und Schlamm durch die Altstadt. Die Menschen rücken zusammen.
Das, was mein Körper dann gemacht hat, ist einfach angepackt.
Eine Kiesgrube sackt ein. Der Krater in Erftstadt-Blessem an der Erft. Schlammmassen begraben hier ganze Häuser.
Wir haben wirklich Todesangst gehabt, als wir gemerkt haben, dass diese Abbruchkante näher kam.
Eine Region im Ausnahmezustand. Bilder, die bis heute aufwühlen.
Ja, zumal die Folgen dieser Katastrophe ja auch bis heute noch fast überall sichtbar sind. Da drüben zum Beispiel auf der anderen Seite des Flusses, das alte Hotel zur Post. Das Wasser, es liegt eigentlich relativ hoch über dem Flussbett, aber das Wasser stand bis zum oberen Dach der zweiten Restaurantterrasse. Und heute sieht es so aus dort, als wäre schlicht und einfach die Zeit stehen geblieben. Welche Spuren es noch gibt hier in Altena mit seinen gut 1600 Einwohnern, davon wollte ich mir mal ein Bild machen, einen Überblick verschaffen. Und dafür bin ich auf einen der höchsten Punkte hinaufgestiegen, da oben hoch zur Burgruine Aare hier über dem Ortskern.
Es sind schon ein paar Höhenmeter bis rauf zur Burgruine in Altena. Der Lohn, dieser Blick aufs Ahrtal.
Das fällt echt schwer, die Bilder von damals, diese Apokalypse, diese Katastrophe, die man hat, in Einklang zu bringen mit dieser Idylle, die man hier sieht. Und man kann sich vor allem auch nicht vorstellen, dass dieses kleine Flüsslein da unten im Prinzip dieses ganze Tal hier geflutet hat.
Sichtbar sind die Folgen im Ort. Immer noch Ruinen, stille Zeugen der Flutnacht. Und Baustellen. Aber es gibt auch dieses Altena. Zahlreiche Hotels und Restaurants sind saniert, geöffnet und empfangen Gäste. Die merken, dass der Wiederaufbau noch in vollem Gange ist.
Wenn man hier noch so die Baustellen sieht, auch da hinten und so, dass man halt merkt, okay, es passiert hier immer noch ganz viel und manche Fassaden sind ja noch immer im Bau. Und also wenn man dann das Gefühl hat, okay, krass, das hat ja immer noch einen direkten Zusammenhang mit dem Ereignis.
Aber ist es eher bedrückend oder sagt ihr schon, naja? Da geht doch schon was voran.
Ich habe lange Zeit auch wie so Hemmungen verspürt, sozusagen, okay, ich mache jetzt hier einen Ausflug her und habe dem Ganzen auch eine Zeit gegeben. Jetzt, ich habe auf jeden Fall gesehen, es sind neue Sachen entstanden.
Auf viele neue Touristen hoffen die Hoteliers Petra und Günther Lang.
Es soll die Gäste auch beeindrucken, was schon passiert ist und nicht, was noch kaputt ist.
Die beiden haben einen Neustart gewagt. Ihr altes Hotel zur Post mit mehr als 60 Zimmern fiel der Flut zum Opfer. Hier in einem Nebengebäude haben sie ein neues, deutlich kleineres Hotel eingerichtet. Die 18 Zimmer sind gut gebucht.
Es kommen seit der Flut einfach auch andere Gäste, viel, viel jüngere. Jüngere, die vor allen Dingen natürlich wandern, mittlerweile auch mehr Radfahrer. Und es sind natürlich auch viele, die geholfen haben hier irgendwo im Tal, um zu sehen, was hat sich getan, hat sich unsere Arbeit damals eigentlich irgendwie nachhaltig ausgewirkt.
Gehen wir mal rüber. Ihr altes, größeres Hotel direkt gegenüber wieder aufzubauen, ein zu großer Kraftakt.
Es ist ein buchstäblich unverrückbares Mahnmal geworden für das, was hier passiert ist.
Ja, wir würden es gerne veräußern. Vielleicht wird ja wieder was Schönes raus.
Aber ist das Schöne dann hochwassersicher? Das Flussbett ist hier in Altnaa besonders eng. Um künftig ein gefährliches Anschwellen von Wassermassen zu vermeiden, soll der Flusslauf verbreitert werden, erzählt mir der Ortsbürgermeister. Dort, wo wir stehen, sollen zum Beispiel die Grünflächen fast komplett verschwinden.
Also etwa 10 Meter, also 6 Meter werden wir hier verlieren. Wir werden ein bisschen weiter unten, wo früher der Parkplatz war, etwa 80 Parkplätze verlieren, indem wir einfach die nicht mehr neu aufbauen, also die A dann nicht mehr verengen, sondern der A so viel Platz wie nur möglich geben.
Wie wichtig das ist, wird mir bewusst, als ich die Geschichte von Familie Papageorgiou höre. Sie betreibt im Bahnhof ein griechisches Restaurant. Anke und ihr Sohn Nikolas zeigen mir, wo Ankes Elternhaus stand. Nämlich etwa hier, bei diesem gelben Container. Nikolas flüchtete sich in der Flut nach dort auf den Dachboden mit seinen Großeltern, damals 83 und 93 Jahre alt.
Wir haben uns dann im Endeffekt auf dem Dachboden verteilt, das Dach festgehalten und einfach nur beten und hoffen, abwarten können, dass wir quasi nicht die Nächsten sind. Weil wir haben aus dem Fenster teilweise komplette Häuser auf uns zukommen sehen, Wohnwagen, riesige Bäume, deswegen wäre es nicht so unrealistisch gewesen, dass wir dann irgendwann mit dem Haus auch dran gewesen wären.
Erst am nächsten Tag werden sie per Hubschrauber gerettet. Anke Papageorgiou's Eltern leben mittlerweile in einer Wohnung im nahegelegenen Bad 9a Ahrweiler.
Und sind die seit jener Nacht noch mal hergekommen?
Ja, die haben noch ihren Hausarzt hier. Dann fahren wir immer hier lang, dann gucken sie immer noch mal.
Und was sagen sie dann?
Nichts mehr. Aber sie haben überlebt.
Das ist das Wichtigste.
Ja.
Das ist das einzig Wichtige.
Eins wird mir hier an vielen Ecken klar. Bei allem, was schon erreicht worden ist, der Weg zurück zur Normalität ist in Altenaar noch ein weiter.
Ein Beitrag von Michael Eiden. Und hier am Set neben mir steht jetzt Dominik Gieler, seit 2022 der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenaar von der CDU. Schön, dass Sie da sind, Herr Gieler.
Danke für die Einladung.
Das hat mich persönlich auch wirklich, muss ich sagen, sehr beeindruckt, auch wie sehr das noch nachhallt und wie hier das, diese Katastrophe noch nachwirkt. Sie selber haben in jener Flutnacht Ihre Mutter unweit von hier verloren. Wie haben Sie diese Nacht und auch die Tage danach erlebt?
Ja, die Nacht wird in Erinnerung bleiben und es war ein Ereignis, was in jedem Tag noch letzten Endes präsent ist. Ich selber war in meinem Wohnhaus mit meiner Familie zusammen und wir haben das über uns ergehen lassen, was denn da an Wasser den Berg hinunterkam. Ja, und die nächsten Tage danach waren durchaus chaotisch und geprägt von erstmal Orientierung sammeln und ja, dann den Blick nach vorne schauen.
Das war das Wichtigste, erstmal die Orientierung, aber als dann so langsam das Wasser, der Schutt und alles abgetragen wurde und abgelaufen ist und man sich umguckte, wie konnte das passieren, da war auch natürlich die Frage beim Katastrophenschutz oder die Politik, die sich ja, die Landesregierung, die damalige, hat sich ja nicht entschuldigt bis heute. Wäre Ihnen sowas wichtig?
Mir persönlich bringt eine Entschuldigung nichts. Die Ereignisse sind geschehen. Ich finde es auch bedauerlich, dass bisher noch keine Verurteilung oder gar ein Prozess gemacht worden ist. Da muss man mal abwarten, was da noch kommt oder ob da noch was kommt. Aber an einer persönlichen Entschuldigung hänge ich nicht.
Ja, zumindest aber die juristischen Schritte sind da ja auch noch nicht abgeschlossen in dieser Aufarbeitung. Aber wir sehen hier in dieser Gegend, Sie wollen nach vorne gucken, sagen Sie, viele Häuser sind wieder aufgebaut worden, aber viele eben auch an genau derselben Stelle, an die sie weggerissen wurden oder zumindest geflutet wurden. Und macht Ihnen das irgendwie Sorgen?
Prinzipiell versuchen wir natürlich im Wiederaufbau auch der A möglichst viel Raum zu geben, die Brücken versuchen hydraulisch aufzuweiten und uns bestmöglich zu wappnen, damit nächste Ereignisse, wenn sie dann nochmal kommen, mit in einem geringeren Schaden kommen. Prinzipiell hat der Hauseigentümer einen Bestandsschutz und darf wieder aufbauen. Viele haben das genutzt. Es gibt aber auch einige, die es nicht mehr genutzt haben und gesagt haben, ich baue an anderer Stelle wieder auf. Die Beweggründe mag jeder selber für sich beurteilen und das wäre von mir vermessen, das an dieser Stelle zu tun.
Ja, wie sehr ist das aber auch in Ihrem Alltag, in der Arbeit hier mit den Menschen, mit denen Sie dann sprechen, auch immer ein Thema, könnte ja immerhin wieder passieren auch. Sind wir da gewappnet?
Ich denke, das ist allseits präsent, dass es ein großes Thema oder ein tagesfülltes Thema nach wie vor ist. Nein, würde ich nicht sagen. Wir haben unsere Erfahrungen gemacht. Wir versuchen uns dagegen zu wappnen, so gut wie es geht. Und ja, wir hoffen, dass es zumindest zu unserer Lebzeit nicht mehr passiert.
Vieles, wie gesagt, ist schon aufgebaut worden, aber vieles steht eben noch da wie vor 5 Jahren im Prinzip. Und es dauert eben noch eine Weile. Woran hakt es denn besonders?
An unterschiedlichen Dingen. Wir haben natürlich mit der Bürokratie in Deutschland unsere Probleme. Wir haben das Vergaberecht und wir haben andere Prozesse, Genehmigungsprozesse, die sich lange hinziehen. Sicherlich ist das ein Teil der Geschichte. Am Geld hängt es meistens nicht, weil das Geld ist da. Da können wir uns nicht für beklagen. Woran es auch hängt, ist teilweise auch an persönlichen Umständen, warum man nicht wieder aufbaut oder sich noch nicht entschieden hat. Ich denke mal, psychische Traumata werden auch ein großes Thema sein bei dem einen oder anderen. Und ja, es ist allumfassend. Wir haben ein Vergaberecht beispielsweise, was sehr aufwendig ist. Und uns als Verwaltung und auch unsere Behörden letzten Endes vor Herausforderungen stellt. Aber auch, wie erwähnt, die Genehmigungsprozesse.
Ganz kurz vielleicht noch, was würden Sie sich denn wünschen? Was passiert? Einfach mehr Tempo?
Mehr Tempo könnten wir aufnehmen, indem wir beispielsweise Vergabeerleichterungen schaffen, auch für zukünftige Flutkatastrophen. Wir haben bisher rund 1,1 Milliarden Euro beantragt. 240 Millionen haben wir ausgegeben. Dann weiß man, wo man steht im Wiederaufbau. Und wir haben insgesamt 885 Vergaben durchgeführt. Und da reden wir nicht von europaweiten Vergaben, sondern generell von Vergaben. Das ist sehr aufwendig, kostet sehr viel Zeit und sehr mühselig.
Da ist noch einiges zu tun. Herr Gehler, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie da geschildert haben, wie es hier in Ihrer Gemeinde steht. Und alles Gute weiterhin für die weiteren Schritte. Ja, gleich 2 Bundesländer sind von dieser Katastrophe betroffen gewesen. Rheinland-Pfalz, da stehen wir hier jetzt. Aber Nordrhein-Westfalen ist gar nicht so weit weg von hier. Und auch dort riss die Flut Häuser und Leben mit sich. Wie geht es dort den Menschen 5 Jahre nach der Katastrophe? Welche Hürden, wir haben ja einige gerade gehört, mussten sie dort überwinden? Jan Koch ist dafür die Erft entlang gefahren und erzählt vom Aufgeben oder Aufbauen.
Endlich gibt's wieder Kaffee und Kuchen. Familie Reinhardts in Bad Münstereifel hat sich zurückgekämpft. Als wir nach der Flut für die Tagesthemen bei ihnen waren, war ihr Kaffee vollkommen zerstört. Und trotzdem...
Wenn du nichts mehr verlieren kannst, dann ist doch eigentlich ist sehr befreiend.
Für uns war direkt nach der Flut klar, dass wir uns nicht als Opfer sehen wollen, sondern als Betroffene. Dieser Gedanke, wenn wir uns als Opfer sehen, werden wir handlungsunfähig. Und als Betroffene haben wir immer noch einen Handlungsspielraum.
Viele Familien entlang der Erft standen damals vor der Frage, aufgeben oder aufbauen. Über die Zeit war die Antwort für die Reinhardts auch als Paar nicht immer so klar.
Das ist ein täglicher Prozess gewesen. Ja, es gab nie die Situation, wo einer von uns gesagt hat, hör mal, nee, morgen bin ich weg. Wir waren so im Austausch, dass jeder hätte diese Reißleine ziehen können und es für den anderen in Ordnung gewesen wäre.
Doch sie ziehen es durch. Als Unternehmerpaar und als Ehepaar kämpfen sie sich durch eine extreme Zeit direkt neben der Erft. Entlang des Flusses, 40 Kilometer nördlich in Erftstadt-Blessem, schauen Familien sprichwörtlich ins Nichts. Das riesige Erdloch, das Häuser und Straßen verschlungen hat, was heute gesichert, aber immer noch nicht geschlossen ist. Direkt neben diesem Erdloch betreibt die Familie Sposimalla wieder ihren Pferdehof. Die Pferde hatten damals überlebt. Doch ob die Familie den Hof auch dort weiterführen kann, Kosten, Bürokratie, es war ein langer Kampf.
Hängen lassen wäre nicht drin gewesen. Den Kunden gegenüber, der Familie gegenüber, unserem Kind gegenüber musste es ja jetzt irgendwie weitergehen. Und deswegen war da nie der Punkt, dass man sagt, Also aufgeben war keine Option. Bleibt alles so geritten. Genau, es wäre rein auf der Innenbahn bleiben.
Die Reithalle, wo sie heute wieder unterrichtet. Damals zum Teil vom Erdloch verschlungen. Viele Fragen etwa um die Statik mussten geklärt werden. Doch dann konnten sie auch diese wieder aufbauen.
Aber da ist eine gefühlte Mauer. Hier ist unser Bereich, das ist der andere Bereich. Da kann man gut mitleben.
Dass sie ihren Hof wieder aufbauen konnten, war für die ganze Nachbarschaft ein wichtiges Signal des Neubeginns. Familie Sposi-Maller in Erftstadt und Familie Reinertz in Bad Münstereifel. Sie alle gingen das Risiko ein, ihre Betriebe an der gleichen Stelle wieder zu errichten, trotz Hochwassergefahr, der sie sich komplett bewusst sind und wo auch Tochter Sarah sich mal gefragt hat.
Warum machen wir das jetzt? Also es ist, man muss von null wieder anfangen. Und es wäre einfacher zu sagen, man fängt jetzt irgendwo als Angestellter oder als Angestellter an.
Doch ihr Familienbetrieb ist ihre Heimat. Und so sind sie stolz auf das, was sie geschafft haben.
Dieses Zusammenfügen wieder, das hat es auch einfach so besonders gemacht. Und man wusste sich viel mehr zu schätzen.
Als noch stärkere Familie.
Und in Bad Münstereifel steht jetzt unser Reporter Jan Koch. Jan, die komplette Altstadt fast ist schon wieder aufgebaut worden dort. Wie hat die Stadt das geschafft?
Ja, also ich würde sagen, eine der Hauptmotivationen war der Tourismus. Man muss wissen, nach Bad Münstereifel kommen tagsüber viele Touri-Gruppen, um sich hier ja die pittoreske Altstadt anzuschauen, um shoppen zu gehen. Und man muss wissen, viele Läden hier, die gehören auch zu einem Outlet-Management, also in einer Interessensgruppe, die natürlich auch wollte, dass der Stadtkern sehr schnell wieder aufgebaut wird. Und was das natürlich für eine immense Aufgabe war, weiß man, wenn man sich nochmal dran erinnert. Hier war bis altes Kopfsteinpflaster, das war komplett aufgerissen. Das hat man jetzt erneuert durch moderneres Kopfsteinpflaster, auch mit einem Unterbau, der wasserdurchlässig ist. Auch hier wurden die Brücken so gestaltet, dass das Wasser besser durchfließen kann. Also im Hochwasserschutz wurde hier schon einiges getan. Allerdings, wenn man sich in den anderen Ortsteilen rund um Bad Münstereifel umschaut, dann gibt es schon noch einige Baustellen, die noch nicht behoben sind.
Und wie sieht das dann insgesamt in den betroffenen Gebieten in Nordrhein-Westfalen aus?
Ja, das ist je nachdem relativ unterschiedlich. Ich war in einigen Kommunen, Städten und Dörfern in der Eifel in NRW unterwegs. Ja, allgemein gilt, 80% der Privathäuser sind in NRW wieder aufgebaut. Das sagt auch die Landesregierung. Es gibt rund 4,7 Milliarden Euro, die bewilligt wurden zum Wiederaufbau, also für Schulen, öffentliche Plätze, Straßen. Allerdings, die Bürgermeister haben ja auch gesagt, eines der größten Probleme, Personalnot. Sie haben zu wenig Personal, um die vielen Projekte voranzubringen. Und einer der Bürgermeister sagte auch zu mir, er rechnet damit, dass, wenn sich die Situation nicht verbessert, dass das auch bis in die 30er Jahre dauern wird, bis die Wiederaufbaumaßnahmen hier in einzelnen Städten und Dörfern wirklich abgeschlossen sein werden.
Jan, vielen Dank für die Schilderung und Information nach Bad Münstereifel. Ja, und gerade weil es noch so viel zu tun gibt, so wie Jan gerade geschildert hat, wünschen sich die Menschen in der Region vor allem eines, dass sie nicht vergessen werden, dass sie weiterhin gesehen werden. Und das nicht nur hier in den betroffenen Gebieten und das auch nicht nur an den Jahrestagen und nicht nur hier im Ahrtal, das ja besonders im Fokus auch der Öffentlichkeit stand, sondern auch in den vielen anderen Gebieten, etwa zum Beispiel rund um den Fluss Kill, rund um Trier oder eben auch rund um Rheinbach in Nordrhein-Westfalen, wo Cosima Gill unterwegs war.
Viele von außerhalb wissen nicht mehr, dass es auch in Rheinbach vor 5 Jahren so aussah. Vergessen, so fühlen sich manche Menschen hier vor Ort. Rund um die Feuerwache strömte das Wasser.
Man läuft immer noch die Gänsehaut über den Rücken und sind so Momente, wo man halt in sich geht.
Zwei seiner Kameraden sind damals während der Flut ums Leben gekommen. Ihre Namen stehen auf einer Wanderkerze. Sie wird weitergereicht an viele betroffene Orte. Eine Idee von Klaus Jansen. Die Kerze soll den Hinterbliebenen zeigen, dass sie weiter gesehen werden.
Die fühlen sich vergessen von der Politik, die fühlen sich aber auch vergessen von der Öffentlichkeit. Also wenn sie in so einem Ort gewesen sind und 30 Kilometer weiter war keine Katastrophe, dann müssen sie praktisch erst mal erklären, wo sie herkommen.
Das sei für viele Hinterbliebene eine zweite Traumatisierung. Einer der beiden verstorbenen Feuerwehrmänner war der Vater von Martin Rick. Er wurde im Keller seines Hauses vom Wasser überrascht.
Er war ein sehr herzlicher Mensch. Er hatte immer ein offenes Ohr, vor allem für Kinder gehabt oder für die Jugendfeuerwehr an sich, wo er halt eben auch selber aktiv war als Betreuer.
Das alles dürfe nicht in Vergessenheit geraten. Die Flut ist hier noch lange nicht vorbei. Das zeigt auch der Wiederaufbau. Rund 60 Millionen Euro werden in Rheinbach gebraucht. Bisher ausgegeben sind rund 7 Millionen. Auch diese Schulmensa muss neu aufgebaut werden. Von 93 Maßnahmen sind 37 abgeschlossen.
Mir ist wichtig, dass nicht vergessen wird, dass auch 5 Jahre nach diesem Unwetterereignis es für alle vor Ort, die mit Wiederaufbautätigkeiten beschäftigt sind, immer noch ein enormer Kraftakt ist.
Bürokratie, eine hohe Personalbelastung und neue Krisen schieben sich in den Vordergrund. Für Martin Rick verstärkt das ein Gefühl.
Je länger das halt eben weg ist, das Ereignis, desto mehr gerät sowas in Vergessenheit. Und es kommt dann auf, ja, wir wollen da was machen, aber ja, wir machen es jetzt vielleicht nicht mehr heute, sondern morgen. Und aus morgen wird übermorgen.
Sein Vater, da ist sich Martin Rick sicher, wäre nicht begeistert davon, dass 5 Jahre später immer noch so viel zu tun bleibt.
Die Regenfälle vom 14. auf den 15. Juli 2021 hier in der Region, die hatten ja wirklich ein historisches Ausmaß. Innerhalb von 24 Stunden fielen hier mehr als 150 Liter pro Quadratmeter. Und Klimaforscher sagen, dass es durch den Klimawandel natürlich dazu kommen kann, dass es häufiger solche Extremwetterereignisse geben könnte. Weshalb sich dann natürlich die Frage stellt, wie sind wir darauf vorbereitet? Wie gut ist man mittlerweile hier in Zukunft auf so eine Möglichkeit vorbereitet?
Wiederaufbau an selber Stelle. Die Flut hat ihr altes Haus zerstört. Das neue Haus von Familie Paffenholz sieht nun ganz anders aus.
Ja, früher hatte ich hier unten Küche und Wohnzimmer. Und jetzt sind hier halt Funktionsräume, die nicht Wohnraum sind, weil der hier nicht mehr erlaubt ist.
Ihr Haus steht in Altenburg. Der Ort wurde bei der Flut besonders hart getroffen. Rund 95% des Dorfes standen unter Wasser. Ziel deshalb, so bauen, dass bei künftigen Hochwassern keine Menschen sterben, möglichst wenig zerstört wird. Wohnräume erst ab der ersten Etage und Fluchtwege aufs Dach.
Das gibt einem schon ein bisschen Gefühl von Sicherheit. Ich rechne eigentlich damit, dass es nochmal passieren könnte. Also man ist jetzt auch mehr sensibilisiert.
Es lag auch an den alten Brücken, dass 2021 das Wasser überhaupt so hoch steigen konnte. Viele davon hatten enge Steinbögen, an denen sich Treibgut verfing. Das Wasser staute sich auf, überflutete die Dörfer. Höhere Brücken sollen nun mehr Wasser durchlassen und sie sind robuster gebaut, mit Pfeilern, die tief in die Erde gehen.
Die meisten Brücken im Ahrtal sind deshalb zusammengebrochen, weil sie unterspült wurden und die Pfeiler zusammengekracht sind. Das wird hier nicht mehr passieren.
Mehr Platz für den Fluss, mehr Schutz für die Menschen. Auf Überschwemmungsflächen wie diesem ehemaligen Sportplatz kann sich die Ahr künftig ausbreiten. In Ahrweiler entsteht zusätzlich eine rund 500 Meter lange Prallwand, die den alten Ortskern vor Hochwasser schützen soll. Es sind viele einzelne Maßnahmen. Um Orte künftig besser zu schützen, bräuchte es aber vor allem an den vielen Zuflüssen mehr Hochwasserschutz. Dafür müsste hier am Saarbach etwa ein riesiges Rückhaltebecken entstehen. Hinter einem künstlich angelegten Damm würde sich bei Starkregen das Wasser stauen und könnte kontrolliert abgelassen werden. Für einen wirksamen Schutz bräuchte es aber mindestens 17 solcher Becken. Eine kühne Vision, sie umzusetzen, würde Jahrzehnte dauern.
Die Leute, die den Kölner Dom gebaut haben, die den Grundstein gelegt haben, wussten ganz genau, wir erleben nicht die finale Schlusssteinsetzung. Und dennoch haben sie sich dran gewagt. Und das ist auch unsere Aufgabe und unser Ansporn.
Ob so ein Milliardenprojekt tatsächlich finanzierbar ist, unklar. Umso wichtiger: bessere Warnsysteme. Viele Orte haben moderne Sirenen bekommen, die laut warnen, auch wenn das Handynetz bei Stromausfall zusammenbricht. Den Menschen in Kreuzberg reicht das nicht. Dort, wo sie stehen, stand das Wasser Meter hoch. Mit Spendengeld haben sie daher 13 solcher Messstationen installieren lassen. KI-gesteuert überwachen die Geräte per Ultraschall Wasserstand und Regenmengen in den vielen Nebenflüssen. Die Daten gibt's direkt aufs Handy.
Die Lösung, die wir gefunden haben, die zielt rein auf Menschenleben ab, aber nicht auf Sicherung der Gebäude oder Ähnliches, weil das werden wir hier nicht schaffen.
So wie Sie fühlen sich jetzt viele im Ahrtal besser vorbereitet. Familie Paffenholz will jedenfalls hier bleiben. Das Tal ist ihre Heimat.
Besser vorbereitet, ja, aber reicht das? Das ist die Frage, die ich jetzt weitergebe an einen, der sich da intensiv mit beschäftigt und auskennt und zum Ahrtal forscht. Thomas Roggenkamp ist Geograf an der Universität Bonn. Hochwasserereignisse sind ja Ihr Schwerpunkt, wenn man so will. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Guten Abend.
Sehr gerne.
Wir haben es gerade gehört, die Menschen möchten ihre Heimat nicht verlieren. Das ist ja auch natürlich und verständlich. Aber wie gefährlich ist das aus Ihrer Sicht?
Naja, hier im Ahrtal sind viele Orte eigentlich komplett auf einem Raum gebaut worden, der dem Fluss gehört, der Überschwemmungsgebiet ist. Und entsprechend kritisch sieht man den Wiederaufbau natürlich, aber auch nur von außen. Ich habe auch die Menschen im Ahrtal kennengelernt als sehr heimatliebend, die ihre Heimat behalten möchten. Und insofern ist eigentlich weniger die Frage, ob wir nicht wieder aufbauen oder die Orte zurückbauen. Das ist nicht realistisch und ist auch nicht gewünscht von den Menschen im Ahrtal. Insofern geht es darum, wie können wir die Menschen, die hier leben, am besten vor Hochwassern schützen.
Denn das Thema, wir haben es auch gehört, bleibt ja. Welche Rolle spielt dabei dann aus Ihrer Sicht der Klimawandel? Was folgt dann da auch daraus für den Hochwasserschutz?
Naja, der Hochwasserschutz richtet sich halt an Erfahrungswerten aus der Vergangenheit, durch Pegelmessungen zum Beispiel. Und der Klimawandel ist ein Prozess, der momentan stattfindet. Und durch den Klimawandel werden diese Ereignisse, vor allem Starkregenereignisse, eher häufiger werden als seltener. Und dementsprechend werden auch extreme Hochwasserereignisse eher häufiger werden. Also muss man sich in Zukunft eher auf solche Ereignisse einstellen, dass sie häufiger stattfinden.
Und vermutlich wird man vieles dann auch gar nicht so verhindern können, aber Menschen besser zu schützen, das ist eine Priorität. Und wir haben diese kleinen Sensoren auch in dem Beitrag gesehen. Das sind ja Mini-Flüsse, über denen die teilweise hängen. Bringt das wirklich was?
Ja, auf jeden Fall. Man muss sich das so vorstellen, dass ja nicht das Hochwasser in der Ahr selber entsteht, sondern in den vielen zahlreichen Nebenbächen. Dort entstehen kleinere Wellen, die sich dann in der Ahr auftürmen zu einer großen Welle. Also insofern ist es sehr sinnvoll, auch die schon im Blick zu haben, denn neben dem ganzen technischen Hochwasserschutz ist es auch sehr wichtig, einfach vorbereitet zu sein und zu wissen, was kommt. Gerade hier, wo Hochwasser sehr spontan entstehen, schnell entstehen, wir haben wenig Zeit, um darauf zu reagieren. Das heißt, je früher wir wissen, dass ein Hochwasser entsteht in den Bächen, desto besser, desto früher können wir warnen und desto besser können die Menschen darauf reagieren.
Frühwarnsysteme sind das eine. Das andere sind aber eben, die Rede ist von diesen Rückhaltebecken, große Investitionen. Man müsste hier 17 Bäche und kleine Flüsse, Nebenflüsse irgendwie aufstauen dann in dem Fall. Ist das realistisch?
Naja, es ist zumindest eine Idee, die, was den technischen Hochwasserschutz angeht, am wirksamsten wäre. Mhm. Dass wir an den kleineren Bächen ansetzen, um dort diese Rückhaltebecken zu bauen und das Wasser im Falle eines extremen Hochwassers zurückzuhalten. Es ist im Prinzip die einzige Möglichkeit, wenn wir wirklich Wasser aus den Orten raushalten wollen, wenn wir von großen Hochwassern sprechen. Wie realistisch ist das? Es ist ein sehr großes Projekt, ein Projekt, das über Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich gehen wird, wenn es denn realisiert wird. Insofern bleibt zu hoffen, dass viel davon umgesetzt wird. Aber umso wichtiger ist, dass wir uns nicht zu sehr auf den technischen Hochwasserschutz verlassen, sondern auch wirklich eher den vorbereitenden Hochwasserschutz in den Blick nehmen und zu wissen, wie reagiere ich eigentlich im Fall der Fälle.
Ja, das Ganze ist ja auch jetzt natürlich hier in der Ahr ein Thema oder auch in den Nebenflüssen, aber es gibt ja so viele, das könnte man wahrscheinlich gar nicht, all die Nebenflüsse für all die anderen hier in der Region beispielsweise auch aufzustauen.
Ja, man muss sich klar machen, dass diese...
Weil andere Gemeinden ja dann auch sagen würden, ja, und was ist mit uns?
Ja, natürlich. Und das Ahrtal ist kein Raum, der da einmalig ist, was die Voraussetzungen angeht für Hochwasser. Also hier haben wir ein tief eingeschnittenes Tal, steile Hänge, Wasser kann sich hier schnell sammeln. Die Böden sind sehr dünn, die können Wasser kaum aufnehmen. Das heißt, der Raum hier begünstigt die Entstehung von schnellen Hochwassern. Aber das ist nicht nur im Ahrtal so. Also gerade Mittelgebirgsflüsse weisen ja häufig genau diese Eigenschaften auf. Insofern müssen wir den Blick auch auf andere Flusssysteme richten, wo die Gefahr genauso besteht.
Und sind die Regionen vorbereitet auf so etwas, so wie man hier jetzt mittlerweile vorbereitet ist?
Naja, hier hat man jetzt den Erfahrungsschatz eines extremen Hochwassers, das gerade mal 5 Jahre her ist. Wir sind in Deutschland ziemlich gut vorbereitet auf kleinere, mittlere Hochwasser aufgrund der Erfahrungen, die wir in den Jahren und Jahrzehnten vorher gemacht haben, weil diese Ereignisse einfach häufiger stattfinden. Aber häufig fehlt der Erfahrungsschatz, wenn es um extreme Ereignisse geht. Und erst wenn sie stattgefunden haben, wissen wir, was das Potenzial eigentlich dieser Flüsse ist und reagieren dann darauf.
Herr Roggenkamp, vielen Dank für Ihre Expertise und Ihre Einschätzung zum Flutwasserschutz.
Gerne.
Und wir geben jetzt kurz zurück zu den Kollegen nach Hamburg. Julia, was heute sonst noch wichtig war, jetzt mit dir.
Genau, Ingo. In die Debatte um ein EU-weites Social-Media-Verbot kommt Bewegung. Ein Expertengremium empfiehlt, die Nutzung durch Heranwachsende deutlich zu beschränken. Für Kleinkinder bis 2 Jahre raten die Fachleute grundsätzlich vom Zugang ab. Kinder unter 13 sollten die Dienste nur unter Aufsicht verwenden. Für Jugendliche ab 13 fordern die Fachleute altersgerechte Plattformen. Die EU-Kommission will im Herbst einen Regelentwurf vorlegen. Mehrere europäische Länder und die Ukraine planen eine gemeinsame Raketenabwehr für Europa. Beteiligt sind unter anderem Deutschland und Frankreich. Ziel des neuen Bündnisses sei es, die bestehenden Abwehrsysteme zu ergänzen, sagte Frankreichs Präsident Macron in Paris. Dort beriet die sogenannte Koalition der Willigen aus mehr als 30 westlichen Staaten über die weitere Unterstützung der Ukraine. Nach mehr als einem Jahr Prozess hat das Oberlandesgericht München heute einen Iraker und seine Ex-Frau wegen der Versklavung zweier jesidischer Mädchen verurteilt. Das Gericht sprach die beiden Angeklagten unter anderem wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig. Als Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat hatten sie die Mädchen im Irak als Sklavinnen gehalten und sexuell missbraucht. All das habe dem Ziel gedient, den jesidischen Glauben zu vernichten.
Vielen Dank, Julia, nach Hamburg. Ja, wir haben jetzt in der Sendung viel über was passiert ist gesprochen, über die Flut, den Wiederaufbau und einen Ausblick auch dazu gewagt. Aber eine Geschichte, die möchten wir Ihnen zum Schluss der Sendung auch noch erzählen, denn das gehört zu dieser ganzen Geschichte und diesem Ereignis einfach dazu, nämlich die riesige, gewaltige Hilfsbereitschaft, die dann hier auch in die Täler und die betroffenen Gebiete gekommen ist. Und nicht nur durch Anwohner und direkt Betroffene, sondern aus dem ganzen Bundesgebiet kamen Menschen an, Fremde, die plötzlich mit angepackt haben, mit angeschoben haben, mitgeholfen haben, aufgeräumt haben. Und das haben sie auch nicht weit von hier in dem kleinen Winzerort Maischoss erlebt. Das war ja ein Ort, der war komplett von den Wassermassen abgeschlossen und eingeschlossen und abgetrennt von der Öffentlichkeit. Keine Straßen führten mehr dahin, kein Frischwasser, keine Stromversorgung. Und dort hat man sich jetzt wieder getroffen. Helfer von damals und die Einheimischen 5 Jahre zum Jahrestag danach haben sich wieder getroffen. Und Johannes Baumert war mit dabei.
Den Salat gibt's heute aus der Schubkarre, so wie damals kurz nach der Flut.
Wenn wir Salat gemacht hatten, hatten wir nicht so große Schüsseln. Dann macht die Not erfinderisch, dann haben wir eine Schubkarre ausgekleidet mit Alufolie und da krachten dann noch die Riesenmenge Salat rein. Ja?
René Krimmiger ist im Ahrtal aufgewachsen. Nach der Flut hat er in Maischoss jeden Tag für rund 800 Menschen gekocht. Heute das große Wiedersehen im Kirchhof. Noch einmal treffen sie sich hier, die Einwohner des Ortes und die vielen Helferinnen und Helfer, die damals aus ganz Deutschland ins Tal kamen. So wie Julia Böckmann und Patrick Seebacher. Beide waren wenige Tage nach der Flut mit der Freiwilligen Feuerwehr aus der Pfalz nach Maischoss gekommen. Hier bauten sie in wenigen Tagen eine Straße durch den Wald, um die Hilfsgüter in den von der Außenwelt abgeschnittenen Ort zu bringen. Die Kirche war damals das Spendenlager.
Wahnsinn, was man da erlebt hat. In dem Moment ging es aber allen Leuten, die hier waren, wirklich ums Helfen und ja, auch viel Gemeinschaftsgefühl, glaube ich.
Ja, und es ist immer wieder schön, jetzt zurückzukommen auch tatsächlich. Da gibt es auch Freundschaften, die entstanden sind.
Zum 5. Jahrestag sind die beiden 200 Kilometer nach Maischoss gefahren. Die Flut hat Spuren hinterlassen, bei allen hier. Das wird auf dem Helferfest deutlich.
Dass so viele gekommen sind, berührt einen schon. Ja. Zeigt aber auch die... Das, was man in der Flut so miteinander erlebt hat, das verbindet einfach. Das hat man noch nicht so schnell wie aus dem Hemd raus. Das bleibt so.
Die Flut hat ihnen vieles genommen, aber sie hat die Menschen in Maischoss auch enger zusammengebracht.
Und sie vielleicht auch noch einen Tick sensibler gemacht für Wettervorhersagen. Und damit kommen wir zum Ende der Sendung zu dir, Claudia. Wie sind denn die Aussichten für die kommenden Tage hier für die Region, aber auch für die gesamte Republik?
Für die Region bleibt es erstmal in den nächsten Tagen heiß. Uns kommen jetzt auch Schauer und Gewitter dazu. Morgen können die örtlich, also wirklich lokal, auch mal sehr stark sein. Mit Starkregen, einer Sturmböe oder auch Hagel. Denn die Temperaturen sind sehr hoch. Es kam heute schon ein Tief herein oder die Ausläufer eines Tiefs. Das brachte Schauer und Gewitter in Niedersachsen, aber auch im Osten Nordrhein-Westfalens. Zum Teil waren es in Zarrentin beispielsweise, Mecklenburg-Vorpommern 51 Liter. Jetzt am Abend auch 40 Liter in Niedersachsen, in Soltau. Dieser Schauer und Gewitter kommen in der Nacht weiter nach Süden voran und hängen dann vor allen Dingen über dem Süden Niedersachsens, über Sachsen-Anhalt und werden sich zum Teil auch noch sehr kräftig entladen mit sehr starkem Regen. Morgen haben wir es dann mit Schauern und Gewittern zu tun, die zum einen auftreten von Sachsen bis nach Brandenburg und dann von Rheinland-Pfalz über Hessen bis in den Norden Bayerns. Auch da ist örtlich Starkregen, Hagel und auch schwere Sturmböen sind möglich. Das heißt, jetzt wieder so ein paar Unwetter nach der großen Hitze. Die wird es aber morgen noch mal geben. In der Nacht, wie gesagt, breiten sich Schauer und Gewitter dann weiter nach Südosten aus. Am Alpenrand dichte Wolken, da regnet es gelegentlich. Es wird auch morgen der Fall sein. Im Laufe des Nachmittags dann haben wir es mit heftigen Schauern und Gewittern zu tun. Die Temperaturen gehen zurück auf 22 bis 13 Grad. Morgen Nachmittag wieder 25 bis 30. Im Südwesten 33 bis 36 Grad. Leichte Schauer- und Gewittergefahr gibt es auch am Mittwoch. Donnerstag dann überwiegend trocken.
Das sind doch mal gute Aussichten. Vielen Dank, Claudia, dafür. Und das waren die Tagesthemen heute live aus Altenahr im Ahrtal anlässlich des 5. Jahrestag der großen Flutkatastrophe hier in der Region. Hier im Ersten bleiben wir jetzt thematisch bei diesem Ereignis, denn es folgt die Dokumentation Allein in der Flut, mein Vater und die tödliche Nacht im Ahrtal. Eine wirklich sehr bewegende Dokumentation, also jetzt unbedingt dranbleiben. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da, dann melden wir uns wieder wie gewohnt aus unserem Studio in Hamburg. Für heute Abend sagen wir auch im Namen aller Beteiligten an dieser Live-Sendung von vor Ort. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Zugucken. Tschüss und gerade in dieser Redaktion und auch in dieser Region bleiben Sie zuversichtlich.